Ja, es ist ja so, dass ich mir die Texte, über die ich nachdenke, nicht aussuche, sondern dass der Text, der heute für den 19. Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagen ist. Und ich habe vor vielen Jahren mir mal gesagt, ich stelle mich den Texten, die vorgeschlagen sind. Das ist nicht immer einfach. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte davon abweichen, aber so ist es. Ich habe mich vorhin nur mal gefragt, sag mal, habt ihr Angst vor mir? Weil ihr die letzte Reihe besetzt habt und da vorne alles nicht? Oder ist das zur Schau getragene Demut? Ihr sitzt da immer. Gut. Ihr wisst ja, das Wort Demut hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun, sondern Demut heißt in der Hand Gottes bleiben. Wenn man das Urwort übersetzt. In der Hand Gottes bleiben, das ist Demut. Und das kann manchmal sein, dass man sich auch durchsetzen muss. Ich lese den Text für den heutigen Sonntag aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5. Viele von Ihnen, von euch, werden diesen Text kennen. Wer von euch Schweres zu ertragen hat, soll beten. Wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann vieles bewirken. Herr Jesus Christus, dieses Wort gibst du uns heute. Und wir möchten hören, was du uns sagen möchtest. Ich bitte dich, reinige meine Lippen, dass sie dein Wort verkündigen. Öffne unsere Herzen, dass durch deinen Geist dein Wort in uns Gestalt werden kann. Wir loben dich, du, der du dreieinig bist. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Liebe Geschwister, als ich so über diesen Text nachdachte, fiel mir eine Begebenheit ein aus den ersten Jahren meines Dienstes. Das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her, aber dieses Erleben hat mich geprägt. In meiner ersten Stelle kam ein Gemeindeglied auf mich zu und sagte, Herr Schulz, können Sie mal die und die Frau besuchen? Die kann nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Ich fragte, was ist denn da der Hintergrund? Und dann erzählte man mir Folgendes. Diese Frau war verheiratet, ihr Mann hatte eine eigene Bäckerei, wurde dann in den Krieg gerufen, Zweiten Weltkrieg, wurde dann krank, mit einer schweren Krankheit kam ins Lazarett. Sie konnte ihn hochschwanger noch einmal besuchen und dort im Lazarett starb er dann an der Krankheit. Sie bekam das Kind und mühte sich dann, die Bäckerei aufrechtzuerhalten. Rente, Kriegerwitwenrente bekam sie nicht, denn ihr Mann war ja nicht im Krieg gefallen, sondern gestorben. Es war also ein krankheitsbedingter Tod. Ihr Kind war 2 Jahre alt, da hatte sie einen Sportunfall bei Leichtathletik gestürzt, querschnittsgelähmt. Und dann sagte man mir, besuchen Sie diese Frau. Sie ist jetzt total bettlägerig, kann nicht mal mehr im Rollstuhl sitzen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe mich lange drum gedrückt um diesen Besuch. Weil ich mir überlegte, was soll ich als junger, kräftiger Mann dieser Frau sagen? Natürlich, ich bin Pastor, aber überfordert mich das nicht? Diese Frau, die jetzt bei ihrer Tochter lebte, die Tochter war verheiratet, hatte selber auch eine Tochter. Ja, sie wurde umsorgt, aber sie muss ja sehr, sehr schwere Zeiten durchgemacht haben. Irgendwann nahm ich mir dann doch ein Herz und besuchte sie. Ich ging an ihr Bett und mich schaute eine fröhliche Frau an. Ich war sprachlos und sie sagte, Herr Schulz, ich verstehe, dass Sie keine Worte finden. Aber ich möchte Ihnen was sagen. Als ich damals meinen Mann verlor, habe ich Gott gefragt, was soll das? Ist das notwendig gewesen? Als ich dann selber durch den Sportunfall querschnittsgelähmt war, da habe ich mit Gott gehadert. Ja, ich wage das zu sagen, weil sie es mir gesagt hat, ich habe Gott verflucht. Ich konnte nicht mehr. Jahrelang habe ich mit meinem Schicksal keine Identität finden können. Meine Tochter wurde von fremden Menschen erzogen. Ich war abhängig von Menschen. Mein Leben war kaputt, die Bäckerei ging den Bach runter. Viel eingezahlt für die Rente hatten wir auch nicht. Ich lebte von Sozialhilfe. Und ich wusste nicht, was Gott mir sagen wollte. Aber irgendwann, unter all dem Klagen, unter all der Trauer, unter all dem Hadern, ist Gott mir begegnet und hat mir gesagt, du Kind, du verstehst mich nicht, aber ich habe noch viel mit dir vor. Und sie erzählte dann, dass sie häufig Besuch bekommt. Besuch von Menschen, die niemals eine Kirche von innen betreten würden. Die sie besuchen an ihrem Krankenbett, an ihrem Lager, Krankenlager, muss man ja sagen. Und die ihr Herz ausschütten. Und sie sagt, und ich habe Zeit. Ich kann zuhören. Ich kann hinter die Worte hineinhören. Ich kann Menschen helfen. Und sie sagt, und ich habe erkannt, dass das mein Weg war, den Gott für mich vorgesehen hatte. Verstehen kann ich ihn nicht. Aber ich kann sagen, es ist ein guter Weg. Ich muss Ihnen sagen, bei diesem ersten Gespräch, da ist mir die Gänsehaut hoch und runter gegangen. Ich habe mich gefragt, was würdest du tun in solchen Situationen? Würdest du es auch von Gott annehmen können, dieses Sichtum, diese Krankheit? Ich habe dann diese Frau jeden Monat besucht. Wir haben zusammen gebetet, wir haben zusammen in der Bibel gelesen. Und sie hat bei meinen ersten Schritten in der Gemeinde mir viel, viel geholfen. Manchmal nur, indem sie zugehört hat. Krankheit. Ja, Krankheit kann auch ein Segen sein. Begreifen wir das? Dieser Text beginnt, und im ersten Gedanken möchte ich das so formulieren, beten und singen. Wer von euch Schweres zu ertragen hat, der soll beten. Wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Ich weiß nicht, ob Sie glücklich sind im Moment, ob Sie auf dem Weg hierher im Auto Loblieder gesungen haben oder gesagt haben, das machen wir ja im Gottesdienst. Davor gucken wir, dass wir herkommen. Vielleicht sind Sie im Moment in einer schweren Wegstrecke. Verbinden wir unser Leben, Schweres und Schönes, mit Gott? Verbinden wir unser ganzes Leben mit Gott? Stehen wir morgens auf und der erste Gedanke ist, Gott, danke für diesen Tag, den du uns schenkst? Oder sind unsere Köpfe schon voll mit den Plänen, die wir für diesen Tag haben, mit den Daten, mit den Vereinbarungen? Nehmen wir uns morgens noch Zeit für Gott, dass der Tag wirklich mit Gott beginnt? Ja, es gibt auch bei mir Tage, wo ich morgens nicht viel Zeit für Gott habe, aber um die Losung zu lesen und zu beten, dafür reicht es immer. Auch wenn ich manchmal mitten am Tag mir überlege, was hast du heute Morgen eigentlich an Losung gelesen, es weg ist und trotzdem, es prägt den Tag. Die ersten Gedanken prägen. Wenn ich unterwegs bin mit dem Auto und irgendwann ankomme, dann sage ich danke Gott für die Bewahrung auf der Fahrt. Natürlich, meine Söhne zu Hause haben mir gesagt, Papa, du fährst jetzt so viele Jahrzehnte, dir kann ja gar kein Unfall mehr passieren. Von wegen. Ich fahre natürlich perfekt, ist ja logisch, nicht? Die anderen machen die Fehler, ist ja klar. Aber wenn ich dann zu Hause ankomme, danke Gott, dass du bewahrt hast. Bei vielen Gesprächen vorweg das Gebet, Gott, gib mir rechte Worte, gib mir Geduld zum Zuhören. Und wenn das Gespräch vorbei ist, dann erstaunt feststellen, dass Gott manchmal einem Worte geschenkt hat, auf die man vorher nicht gekommen wäre. Dass vielleicht manchmal sogar die Wortlosigkeit einfach nur eine Hand halten Seelsorge ist. Schweres im Gebet zu bringen heißt ja, und ich weiß nicht, wie Sie Gebet definieren, für mich heißt Gebet auch hinhören. Ich rede nicht nur mit Gott, sondern mitten im Gebet schweige ich auch. Ich schweige, damit Gott reden kann. Und manchmal ist es so, dass mir dann ein Gotteswort einfällt und ich merke, das ist die Antwort Gottes. Manchmal ist es ein Liedtext. Ich bin ja noch eine Generation, die im Konfirmandenunterricht viel auswendig lernen musste. Damals habe ich gestöhnt. Mit 13, 14. Und ich hatte das Problem, dass mein Vater in der Kirche sehr aktiv war. Er war Kirchenvorsteher. Und der Pastor erwartete von mir, dass ich als Vorbild immer alles konnte. Ich weiß nicht, ich glaube, gerade 4 Psalmen musste ich auswendig lernen, mehrere Lieder aus dem Gesangbuch, die 10 Gebote mit Erklärungen, das Glaubensbekenntnis mit Erklärung, das Vaterunser mit Erklärung von Luther. Und bei der Prüfung vor der Gemeinde hat der Pastor jedem gesagt, die Frage stelle ich dir, die Frage stelle ich dir. Und als er bei mir war, sagte er, und du, Horst-Dieter, du kannst ja alles. Hier teile ich keine Frage zu. Glauben Sie, ich war stinksauer. Denn meine Eltern saßen auch da und ich wusste, die guckten da drauf, dass ich ja die Antworten wusste. Es war Stress. Heute freue ich mich, dass ich damals so viel habe auswendig lernen müssen. Denn immer wieder fällt mir auch mein Liedvers ein, ein Loblied. Immer wieder fallen mir Gottes Worte ein, nicht nur, weil ich ja täglich damit umgehe, sondern die Worte, die ich auch damals gelernt habe, die mir wichtig waren, fallen mir immer wieder ein. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Gemeinde ist. Am Jahresende habe ich immer eine Freizeit in einem Freizeitheim und da wird immer am 1. Januar ein Vers für das Jahr gezogen. Jeder für sich einen Vers. Ich habe diesen Vers so, dass ich immer wieder reingucken kann und sage, ich möchte das von Gott her nehmen, dass dieser Vers mich für das Jahr begleitet. Vielleicht kennen Sie Ihre Jahreslosung, Ihre persönliche. Wenn nicht, dann schauen Sie mal zu Hause, dass Sie sie finden und fragen sich jetzt nach 10 Monaten, wie hat sich dieses Wort in meinem Leben schon erfüllt? Wer glücklich ist, soll Loblieder singen. Wer Schweres ertragen ist, soll beten. Bringen wir unser ganzes Leben wirklich vor Gott? Verbinden wir wirklich alles mit Gott? Beten und singen, das gehört zu unserem Leben als Christen dazu. Aber dann kommt auch das Zweite, beten und salben. Ich glaube, ich kann das so sagen, dass in Ihrer Gemeinde das vielleicht noch etwas bekannter ist. Ich komme ja aus dem kirchlichen Bereich, aus dem landeskirchlichen Bereich. Und heute Morgen in der Predigt habe ich einem Kirchenvorsteher bei der Predigt gefragt, wann haben Sie das letzte Mal über einen Kranken gebetet und gesalbt? Er guckte mich an, als wenn ich vom fremden Stern käme. Ich kann das wagen, weil ich ja nur als Vertretungspastor für kurze Zeit da bin, dann bin ich ja wieder weg. Ne? Beten Sie noch, wenn Krankheit da ist? Lassen Sie die Ältesten noch über sich beten und sich salben? Ist das noch Praxis bei uns? Verstehen Sie, das ist keine Alternative zur Medizin. Auf keinen Fall. Aber wann fangen wir eigentlich an, als Christen an zu beten? Wenn wir alles Medizinische ausprobiert haben? Wenn es keine Zukunft mehr gibt, dann noch beten? Oder machen wir es umgekehrt? Wenn eine Krankheit diagnostiziert wird, die stärker ist, ich meine jetzt nicht so einen kleinen Schnupfen oder so, wenn eine Krankheit diagnostiziert wird, von der ich weiß, sie wird mein Leben beeinflussen, gehe ich dann zu den Ältesten und sage, betet für mich, salbt mich. Und dann gehe ich zum Arzt, dann nehme ich Medikamente in Anspruch, dann erwarte ich bei Operationen, dass Gott die Hände der Ärzte führt und ich in Stille, in Zufriedenheit zur Operation gehen kann. Nehme ich mir aus dem Gebet der Ältesten die Kraft, Krankheit zu tragen? Vielleicht sogar, wenn Gott die Krankheit nicht wegnimmt, in der Krankheit Gottes Weg zu sehen, als Segensweg? Die Kraft dadurch, weil Älteste über mich gebetet haben und mich gesalbt haben? Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir das wieder begreifen. Dass wir als Christen diesen Dienst, den Gott uns schenkt, in Anspruch nehmen. Erst beten und dann handeln. Unsere Krankheit vor Gott bringen und aus dem Gebet heraus die Kraft nehmen, mit meiner Krankheit zu leben und vielleicht sogar das Wunder erfahren. Immer wieder gibt es Berichte, dass Menschen gesagt haben, über uns wurde gebetet. Die Ärzte hatten gesagt, noch ein paar Monate, dann war es das. Und dann ging ich zur Untersuchung und der Arzt sagt, in meiner Akte steht, Sie wären krank, da ist doch nichts. Auch die Wunder können wir erleben. Aber die Wunder müssen nicht immer sein. Manchmal bekommen wir im Gebet auch die Kraft, eine Krankheit zu tragen. Ich erinnere mich an eine Jugendmitarbeiterin, die ich hatte. Die war wirklich genial in der Jugendarbeit. Die Kinder, die kamen, die hatten riesen Kinder um sich herum. Sie war wie so ein Magnet. Und dann wurde sie schwer krank. Krebs, Lymphdrüsenkrebs. Alle Untersuchungen nützen nichts. Sie hat die Ältesten gerufen. Sie hat die Krankheit getragen. Als sie dann verstarb in jungen Jahren, sie war knapp etwas über 30, da erzählte eine Krankenschwester, ich habe noch nie einen jungen Menschen so im Frieden sterben sehen wie sie. Mit dieser Schwester konnte man dann ein Gespräch über den Glauben führen. Auch das gibt es. Beten und salben, unser Leben auch mit der Gemeinde verbinden. Nun gibt es immer wieder, und dieser Text lässt das zu, nun gibt es immer wieder auch diese Informationen, dass Menschen sagen, ja, wenn du krank bist, dann muss ja irgendwo Sünde in deinem Leben sein. Heute als Evangeliumslesung, und ich kann das bei Ihnen als Wissen voraussetzen, wird das Evangelium von Jesus gelesen über den Mann, der durch vier Freunde über das Dach zu Jesus gebracht wurde. Und da ist es ja so, dass Jesus zuerst sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und erst dann heilt, damit die Leute sehen, dass er Sünde vergeben darf und kann. Krankheit, schwere Krankheit ist nicht automatisch mit Sünde zusammenzusehen. Seien wir vorsichtig. Natürlich gibt es Krankheiten, die Ergebnis von Sünde sind. Wenn einer Alkoholiker ist und kriegt seine Leberzirrhose, dann ist das Ergebnis seines falschen Lebens. Wenn jemand raucht wie ein Schlot und kriegt entsprechend mit der Lunge zu tun, dann ist es Ergebnis seines Lebens. Aber nicht jede Krankheit ist Ergebnis von Sünde. Wir sind als Menschen, auch als Christen, normale Menschen, anfechtbar von jeder Krankheit. Natürlich gibt es auch Krankheiten, wo Sünde hinter ist. Und trotzdem, Krankheit ist erstmal ein Angriff auf unsere Körperlichkeit. Das muss man sehen. Sie kann unser Leben stark beeinflussen. Und vielleicht in der Seelsorge kann man auch sehen, wo Fehler sind. Aber es muss nicht unbedingt so sein, dass Sünde und Krankheit zusammenpassen. Manchmal ist es so, aber nicht immer. Vorsichtig also von daher. Ich weiß, dass diese Frau mir sagte, zum Anfang war das bei mir ganz stark, dass ich mich fragte, wo habe ich Schuld auf mich geladen? Warum schlägt Gott mich so? Und ich weiß, dass auch ich mal in meinem Leben eine Situation hatte, wo ich viele Jahre damit herumgetragen habe im Herzen, kann Gott mir eigentlich vergeben? Ja, ich kann heute sagen, Gott vergibt. Gott schafft Leben neu. Da, wo Sünde ist, müssen wir diese Sünde auch notfalls vor der Gemeinde bekennen, wenn sie in der Gemeinde offenbar ist. Verstehen Sie mich recht, wir müssen nicht alles vor der Gemeinde offenbaren. Das kann auch manchmal schwierig werden. Aber ich denke an einen jungen Mann aus meiner Gemeinde, der von sich sagte, Gott hat mich berufen zum Dienst des Predigens. Ich will in eine Bibelschule gehen, mich ausbilden lassen. Er hat sich in vielen Bibelschulen beworben. Irgendwann hat ihn eine Bibelschule genommen. Und er hat das in der Gemeinde erzählt und gesagt, oh toll, und jetzt, ich werde mich ausbilden lassen und wow, und ich bin berufen von Gott. Und dann kam etwas ganz Eigenartiges dazwischen, nämlich eine andere Frau, eine junge Frau. Auf einmal war er verliebt. Und auf einmal war er nicht mehr als Prediger berufen, auf einmal wollte er heiraten und wollte Ehe gründen. Und da habe ich gesagt, okay, das kann ja passieren, du kannst dich ja geirrt haben. Aber dann sag jetzt auch in der Gemeinde offen, ja, ich habe mich geirrt, ich habe gedacht, es wäre Gott, aber ich sehe es jetzt anders. Nee, das wollte er nicht, er hat dann eher die Gemeinde gewechselt. Verstehen Sie, es gibt Dinge, wo ich sagen muss, hier muss ich in der Gemeinde auch klar bekennen, ja, das war falsch, was ich hier gesagt habe. Ja, das war falsch, wie ich mich benommen habe. Das gilt aber nicht generell. Manchmal kann ja auch Sünde nur in der Seelsorge behandelt werden und geklärt werden. Krankheit, und das wage ich jetzt auch nochmal in einem Beispiel zu sagen, was auch mich sehr geprägt hat, Krankheit kann ja manchmal auch psychisch bedingt sein. Ich denke an eine Frau, verheiratet, zwei Kinder, stark depressiv. Sie ging zu Ärzten, sie ging zu Psychologen, zu Neurologen, sie war in einer Klinik, keiner konnte ihr helfen. Sie kam zu mir in die Seelsorge und ich konnte ihr einen Psychologen empfehlen, der auch Christ war. Und ich bat sie, geben Sie dem Psychologen bitte die Erlaubnis, dass wir ins Gespräch kommen können, er und ich. Und dieser Psychologe schaffte es, zu ihr durchzudringen und eine Blockade wegzunehmen, sodass sie erkannte, dass sie als Mädchen von ihrem Vater missbraucht worden war und dass ihre Mutter nicht eingeschritten war. Das war für sie so schlimm, dass sie depressiv geworden ist. Ich habe dann dieser Frau gesagt, lassen Sie uns zum Grab Ihrer Eltern gehen, die waren inzwischen beide verstorben. Und dann sprechen Sie Ihre Eltern Vergebung zu. Es hat lange gedauert, bis wir dann zu diesem Grab gehen konnten. Und ich kann Ihnen sagen, diese Frau hat an dem Grab gestanden, sie hat gezittert. Und dann hat sie rausgeschrien, ich vergebe euch. Das war wie so eine Explosion. Und von da an war diese Frau gesund. Die Depression war weg. Sie konnte Mutter und Ehefrau sein. Sie konnte für ihre Familie da sein. Ja, manchmal müssen wir auch, wo wir selber nicht gesündigt haben, vergeben. Anderen vergeben. Weil wenn ich nicht vergebe, dann hängt mein Leben mit dem, der an mir schuldig geworden ist, immer wieder zusammen. Vergebung ist eine Befreiung. Ich weiß nicht, ob Sie das begreifen, aber das gehört auch dazu. Und da muss ich manchmal auch zu den Ältesten gehen und mit ihnen beten, mich salben lassen, damit ich die Kraft finde zu sagen, ja, ich vergebe, auch wenn die andere Person vielleicht nicht mehr da ist oder sagt, ich habe keine Fehler gemacht. Vergeben ist auch eine Befreiung. Ich möchte Ihnen Mut machen. Mut machen, anderen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind. damit ich nicht dauernd in meinem Leben mit diesen anderen Personen ja verbunden sein muss, sondern befreit bin. Befreit bin, um wirklich mit Gott leben zu können. Beten und vergeben, das gehört zusammen. Wenn wir über diesen Text Jakobus 5 nachdenken, dann heißt dieser Text im Grunde nichts anderes als: Hab den Mut, Gott mehr zuzutrauen als deinen Gefühlen, als deinen Emotionen, als deinen Wünschen. Begreifen wir, Gott ist nicht mein Wunscherfüller. Gott erfüllt nicht meine Wünsche, wie ich sie mir wünsche und denke, sondern Gott kennt mich, er weiß, was er mir zutrauen kann, zumuten kann. Und Gott sagt: Sei bereit, mir Recht zu geben. Ich will aus deinem Leben etwas Wunderbares machen. Deswegen ja auch dieser Satz, den ich über diese Auslegung geschrieben habe: Nicht Gesundheit um jeden Preis, sondern Jesus-Nachfolge ist wichtig. Haben wir den Mut, Gott Recht zu geben? Vielleicht heilt er uns. Vielleicht nimmt er Krankheit weg. Vielleicht lässt er Medizin wirken. Das ist durchaus möglich. Gott kann das. Aber wenn er mir eine Krankheit lässt, dann zu sagen: Gott, ich bleibe in deiner Hand. Ich will mit meiner Krankheit ein Zeugnis für dich sein. Ich möchte, egal was geschieht, dein Kind bleiben und so zeigen, wie groß du bist, Gott. Mein Leben hat nur einen Sinn, und das habe ich erkannt. Bisschen spät, aber ich habe es erkannt. Mein Leben hat nur einen Sinn: ein Zeugnis für Gott zu sein. Ein Zeugnis für Gott. An mir sollen Menschen sehen, wie groß Gott ist, wie herrlich er ist, wie er mir Kraft gibt in schweren Zeiten zum Beten, zum Vertrauen, in guten Zeiten zum Lobsingen. Menschen sollen an mir sehen, wie Gott mich führt und leitet. Vielleicht auch in Krankheit, in Schwäche. Ja, an mir sollen Menschen sehen, dass ich einen großen Gott habe, einen Vater, der für mich da ist. An mir sollen Menschen erkennen, dass ich vergeben kann, auch da, wo mir manchmal innerlich alles schreit: Das kann ich nicht. In mir sollen Gott und an mir sollen Menschen sehen, dass Gott stärker ist als alles um mich herum. Haben wir den Mut, diesen Weg zu gehen? Haben wir den Mut, wirklich Ja zu Gott zu sagen, vorbehaltlos, total, ganz Ja zu Gott? Haben wir den Mut zu sagen: Alles in meinem Leben verbinde ich mit Gott. Mein ganzes Leben, 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche, gehört meinem Herrn. Nicht ich will gut rauskommen, nicht ich will wer sein, sondern Gott. Gott soll um mich herum sein. Aus mir heraus soll nichts anderes wirken als Gott allein. Das wünsche ich mir, dass Gott mir da immer wieder die Weisheit zuschenkt, zu erkennen: Gott, was ist dein Weg? Hilf mir, Ja zu sagen zu deinem Weg. Hilf mir, vertrauensvoll zu sagen: Gott, du machst keine Fehler und ich will dir nachfolgen. Das ist wichtig. Alles andere soll dahinter zurücktreten. Amen. Amen. Ewiger Gott, ich danke dir, dass du Gott bist, dass du uns kennst, dass du auch weißt, wo unsere Grenzen sind, dass du uns nicht überforderst. Aber ich danke dir, dass du uns auch forderst, und ich danke dir, dass du uns zum Licht für die Menschen machst, dass wir so sein können, dass Menschen dich erkennen. Das, was da hindert, Herr, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, das nimm weg. Sei bitte da, Herr, sei du unser Licht und unser Heil. Sei du so stark, dass wir einfach dir nachfolgen und erwecke in uns die Dankbarkeit, egal was in unserem Leben da ist. Wir loben und preisen dich, Herr, wir beten dich an. Du alleine bist unser Herr. Amen. Amen.